So, genau. Hallo zum nächsten Vortrag. Wir haben mit dem letzten ganz leicht überzogen. Ich würde noch schnell die Fenster zumachen, damit da keine Lautstärke kommt, während der Vortrag läuft. Und dann denke ich, können wir auch gleich in einer Minute anfangen. So, dann nochmal herzlich willkommen an alle zum nächsten Vortrag. Wir haben in dem ersten Vortrag ja schon sehr viel zur Barrierefreiheit in Teams gehört. Und jetzt geht es praktisch um die Basics von Barrierefreiheit. Wie kann man da ganz klein anfangen? Der Vortrag ist von Lars Kiesow. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Ja, Kiesow, aber...
Kiesow, okay. Genau. Gut, dann übergebe ich auch gleich die Bühne und wünsche allen viel Spaß.
Ja, genau. Erstmal herzlich willkommen. Das passt eigentlich ganz gut, dass Frau Galler eben schon den Vortrag zur Barrierefreiheit gemacht hat, weil ich tatsächlich auch einen leicht anderen Fokus habe hier. Ich selber bin von Haus aus eben mehr oder weniger Softwareentwickler, bin in ganz, ganz vielen Projekten auch mit verstrickt. Zum einen wirklich Hands-on-Entwicklung, zum anderen aber auch tatsächlich Projektleitung, Projektmanagement und dann muss ich mich darum kümmern, dass andere Entwickler irgendwas machen. Ich bin aber tatsächlich auch selber so ein bisschen betroffen, sodass mich der ganze Bereich Barrierefreiheit interessiert. Das heißt, ich habe einmal das professionelle Interesse, dass unsere Projekte funktionieren, aber eben auch das persönliche Interesse, dass ich halt auch Barrierefreiheitstools nutze. Und für mich speziell heißt das, es könnte gut sein, dass ich mich mit euch hier gut unterhalte und am nächsten Tag an der Straße an euch vorbeilaufe und euch nicht erkenne. Und das ist dann nicht gemein von mir, das ist einfach nur, dass ich euch an der Stelle dann nicht erkannt habe oder sowas in der Art. Genau, das mal ganz kurz vorweg. Ich mache auch noch so einen ganz kurzen Durchlauf über so Einschränkungen an sich, einfach um nochmal so ein bisschen in so ein Mindset zu kommen. Ich gehe da aber jetzt nicht in Details. Mein Part ist eher nachher auch so ein bisschen der praktische Teil. Woran kann ich eigentlich denken als Entwickler und was kann mir da helfen in meiner Entwicklungsarbeit? Zunächst mal dachte ich, fange ich mal einfach an. Ich suche mal ganz kurz nach Statistiken, habe mal kurz bei der WHO geguckt und es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Zahlen ausfallen, je nachdem, was man genau als stark einschränkend wahrnimmt. Aber WHO-Zahlen wären jetzt, dass 16% der Weltbevölkerung gerade an starken Einschränkungen leidet in irgendeiner Art und Weise. Und das ist schon eigentlich tatsächlich super viel. Und tatsächlich, wenn man mal ganz kurz darüber nachdenkt, dann ist es ja auch wirklich so, dass man wahrscheinlich jeder von euch auch viele in eurer Umgebung kennt, die irgendeine Art von Einschränkung haben. Das muss man nicht immer ganz so stark wahrnehmen. Das kann nämlich auch tatsächlich einfach sein, dass, okay, Leute werden alt, sehen nicht mehr ganz so gut oder man verletzt sich mal oder irgendwie sowas. In dem Sinne sind einfach sehr, sehr viele betroffen, auch wenn manche eben nur zeitweise betroffen sind. Von daher, wichtiges Thema an sich. Eine andere Sache, die man auch immer im Hinterkopf behalten muss, es gibt nicht die eine Einschränkung, sondern das ist eine ganz, ganz weite Palette. Ich kann schlecht sehen, andere Leute können schlecht hören, andere Leute haben vielleicht motorische Einschränkungen, geistige Einschränkungen, also da gibt es eine ganz, ganz viele Palette und ich kann auch nicht eine Sache machen in meiner Entwicklung, um allen zu helfen, sondern ich muss auch da einfach breiter streuen. Und was aus meiner Entwicklererfahrung irgendwie erstaunlich häufig vergessen wird, ist, dass eine dieser Kategorien auch nochmal ganz, ganz stark geteilt ist. Das heißt, ich kann schlecht sehen, aber jemand, der blind ist, braucht vielleicht ganz, ganz andere Tools auch wieder. Und das heißt, ich habe tatsächlich in meiner Entwicklungserfahrung auch schon, naja, mal irgendwelche Szenarien gehabt, wo Leute ankamen und gesagt haben, ja, und wir müssen das jetzt nochmal mit der und der Person testen. Das ist unser Spezial, unsere Spezialperson für alles, was irgendwie mit eingeschränkten Sehen zu tun hat. Die Person ist blind, die kennt sich da aus. Und dann merkt man aber, dass was da rauskommt, vielleicht für mich gar nicht so unbedingt super gut passt. Auch das ist was im Entwickleralltag durchaus mal vorkommt und was man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass es unterschiedliche Anforderungen gibt. Und es gibt auch, wenn man in unterschiedliche Bereiche guckt oder in einen Bereich guckt, ganz, ganz unterschiedliche Lösungsansätze dafür. Dann mache ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Exkurs, auch das wieder aus meinem Entwickleralltag gezogen, und zwar Usability und Accessibility, also quasi Benutzerfreundlichkeit und eben Barrierefreiheit haben total viel miteinander zu tun. In Softwareprojekten wird sowas aber häufig als zwei Dinge gesehen, die auch unabhängig voneinander funktionieren und die auch unabhängig voneinander behandelt werden in irgendeiner Art und Weise. Und das ist eigentlich grundsätzlich falsch. Denn wenn ich jetzt mal über so Usability, also Benutzerfreundlichkeit nachdenke, wenn jemand ohne Einschränkungen schon dieses Tool nicht bedienen kann, wie soll dann jemand mit Einschränkungen dieses Tool bedienen? Das heißt, ganz einfach, Usability ist auf jeden Fall eine total wichtige Grundlage. Und das kann man sich vielleicht auch mal einfach an einem Beispiel vorstellen. Nehmen wir einfach mal so einen Pop-up-Dialog, der aufkommt, wo ihr irgendwas bestätigen müsst. Wir alle wissen, unten rechts der Button ist bestätigen. Das ist einfach was man antrainiert hat. Und das ist auch ehrlich gesagt was normale Nutzer ganz schnell falsch machen würden. Und sie würden auch einfach unten rechts klicken, auch wenn das der Abbrechen-Button wäre. Also man achtet nicht drauf. Und solche Sachen, gerade wenn man irgendwie Einschränkungen hat, nutzt man natürlich noch viel, viel mehr aus, weil dann muss ich nicht mit dem Screenreader erst da drauf oder ich muss erst gar nicht da dran zoomen oder irgendwas machen, sondern ich weiß einfach, ja, unten rechts, da muss ich klicken. Und sobald ich sowas durchbreche, habe ich für normale Nutzer irgendwie eine Problematik geschaffen, aber ich habe noch mehr eben Problematiken für Leute mit Einschränkungen geschaffen. Das Gleiche geht auch irgendwie in andere Richtungen, also das, die ganzen klassischen Usability-Themen, also irgendwie klares Design, keine völlig überladenen UIs und sonst was, gelten hier halt genauso. So, das ist der ganz kurze Exkurs in die Usability-Geschichte, weil, wie gesagt, das ist was total wichtig ist in diese Richtung. Nächste Kategorie ist so ein bisschen Tools und da kommt einfach was rein, was so im Entwicklungsalltag eben auch total nett ist. Und das ist immer so die Frage, ja, ich kann jetzt ja aber nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas baue, irgendwie eine Expertin oder einen Experten befragen. Gibt es da nicht was mir automatisch irgendwas sagt? Und tatsächlich gibt es ein paar Checks, die man wirklich gut verwenden kann. Es gibt zum Beispiel automatische Checker für so Kontrastverhältnisse. Es gibt auch allgemeinere Web Accessibility Checker, die ich einfach nicht nutzen kann. Ein ganz bisschen Vorsicht daran, die sind alle nicht hundertprozentig. Einfach vielleicht auch mal um so einen Kontrastchecker, den habe ich glaube ich sogar auf der nächsten Seite, genau. Also das ist so der Kontrastchecker, den ich da eben auch auf der Slide verlinkt hatte, auf der vorhergehenden. Da kann ich einfach zwei Farben angeben und sagen, okay, wie ist denn das Kontrastverhältnis? Und es gibt jetzt so zwei Level von Accessibility, die man damit erreichen kann. Das erste solltet ihr auf jeden Fall erreichen, aber sowas nimmt zum Beispiel nicht rein, wenn ich einen total unruhigen Hintergrund habe oder wenn ich eine super feine, dünne Schriftart habe, dann brauche ich vielleicht sogar einen höheren Kontrast oder sowas. Also könnt ihr euch auch da wieder vorstellen, mal ein Extrembeispiel, wenn ich einen gekachelten, sich bewegenden, blinkenden Hintergrund habe und da einen Text draufsetze, dann kann auch das Kontrastverhältnis groß genug sein. Es ist immer noch doof zu lesen. Und sowas nimmt solche Tools natürlich nicht mit. Von daher nimmt es als einen guten Basischeck aber und da kann ich mal eben nachgucken, reicht das eigentlich? Und es hilft eben im Entwicklungsalltag total viel. Es ist jetzt nicht der absolute Check. Das Gleiche gilt auch für das nächste Tool. Wave ist so ein allgemeiner Web Accessibility Checker. Da kann ich komplette Webseiten reinschmeißen und sagen, hier, teste das doch mal einfach. Ich kann da auch ein bisschen drin rumklicken. Der sagt dann hier, da habe ich einen Fehler gefunden. Ich habe hier mal einfach die Seite von den Chemnitzer Linux-Tagen reingeworfen. Und auch da werden tatsächlich ein paar Probleme gefunden. Man muss allerdings auch ein bisschen mit diesen Tools umgehen können, weil das, was ich jetzt aufgemacht habe, da steht irgendwie Button ohne Text. Tatsächlich fragt ihr euch jetzt vielleicht, wo ist dieser Button? Und tatsächlich ist das der Button für die Mobilansicht. Das heißt, wenn ich in die Mobilansicht dieser Seite wechsle, dann ist das oben rechts wie dieses Burger-Menü angezeigt. Hier ist es ausgeblendet, das Tool wird das trotzdem anzeigen. Und ich habe es nicht getestet, wäre auch das Problem, dass ich mit dem Screenreader da drauf landen würde. Also von daher tatsächlich auch hier einfach mal ein gutes Tool, mal durchklicken. Nicht jeder Fehler muss unbedingt ein Fehler sein, aber es ist halt total praktisch, einfach mal gesagt zu bekommen, hey, hier, da kannst du mal gucken. Und da kann man halt schon super viel mit abfangen, ohne dass ich jetzt erstmal eine Expertin oder Experte dafür werden muss. Ich kann solche Sachen natürlich auch einfach mal selber ausprobieren. Das Einfachste heutzutage, finde ich, um sowas mal zu testen, ist einfach so ein Smartphone zu nehmen oder ein Tablet zu nehmen, weil die Tools da drauf relativ umfangreich sind und relativ gut in diese Systeme integriert sind. Das heißt, da einfach mal in das Barrierefreiheitsmenü gehen und sagen, ich mach mal dies, das, jenes an, kann man super simpel mal einfach ein bisschen mit rumspielen. Wer ein Google-Smartphone hat, kann auch mal sagen, hey, Google, read this page. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Variante dafür. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Und wenn man da auf einer Webseite ist, liest ein Google tatsächlich diese Seite vor, tatsächlich auch mit einer relativ guten Sprachsynthese. Und sowas kann man auch einfach mal ausprobieren. Also genau, das sieht dann so aus, der lädt dann halt nochmal die Seite, liest einem den ganzen Blog vor und auch so kann man ganz, ganz schnell mal einfach testen und so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen. In anderen Betriebssystemen sieht es ähnlich aus, da findet man auch Sachen. Unter Windows gibt es halt auch Barrierefreiheitsmenü, da gibt es zum Beispiel die Bildschirmlupe und so weiter. Wenn ich mir Open-Source-Systeme angucke, KDE, GNOME und Cinnamon haben alle ein Accessibility-Menü und da kann ich einfach mal reingucken und auch da Sachen aktivieren. Und da gibt es dann halt auch sowas wie Bildschirmlupen und alles sowas. Und das Ganze sieht dann halt so aus, dass ich hier zum Beispiel einfach reingehen kann und Sachen vergrößern kann, mir die Sachen angucken kann und so weiter. Wir haben auch eben schon gehört, dann gibt es noch so Screenreader wie NVDA und Orca. Ich kann es einfach mal installieren, ich kann es einfach mal ausprobieren. Und dann ist es tatsächlich ein kommerzielles Angebot. Ich habe es trotzdem mal draufgepackt, weil sie Open-Source-Projekte sponsoren. Das ist ein bisschen schwierig zu finden, aber tatsächlich ist es dann ganz cool. Browserstack ist so ein webbasiertes. Ich kann meine Webseiten, meine Apps und so weiter auf verschiedenen Browsern testen und in verschiedenen Smartphones und Tablets testen. Und die haben auch tatsächlich Screenreader eingebaut. Von daher, wenn man es schafft, dass die einen sponsern als Open-Source-Projekt, kann man es ganz gut nutzen. Ansonsten kommerzielles Angebot. Ich dachte, es ist aber trotzdem mal fair, sowas auch zu nennen. Und wie gesagt, total simpel auch zum Ausprobieren. So, und jetzt habe ich euch nochmal einfach so ein paar Real-World-Probleme mitgebracht, wo ich einfach in Tools über Sachen gestolpert bin. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein paar Beispiele. Dann sieht man einfach, was so solche Problematik einfach mal sein kann. Das Erste, was ich euch mitgebracht habe, ist halt Kontrast. Ich weiß nicht, ob ihr den Text da unten lesen könnt, unternehmen wahrscheinlich nicht. Ist natürlich Absicht. Man muss einfach ein bisschen auf Kontrast achten. Und es ist erstaunlich, wie häufig ich auch jetzt noch irgendwelche Tools finde, wo ich denke, das kann doch nicht mal jemand Normales lesen. Und man sieht auch gleich noch ein paar Beispiele, wo ich sowas gefunden habe. Als allererstes habe ich aber euch ein Beispiel mitgebracht, das habe ich tatsächlich nachgestellt. Das ist nicht mehr, ich habe keinen Original-Screenshot davon mehr gefunden. Die erste Admin-UI von Opencast hatte damals in dieser Tabelle halt einen relativ niedrigen Kontrast. Ich selber habe damals noch gedacht, okay, ja, ich weiß, ich kann nicht so gut sehen, ich habe meine Tools dafür, ich kann es größer machen, dann geht es irgendwie. Dann ist der erste Prototyp mal auf die Mailingliste des Projekts gegangen. Und ein älterer Admin hat uns dann mehr oder weniger zurückgemeldet, sagt mal, seid ihr eigentlich verrückt? Das könnt ihr doch nicht machen. Wenn ich eine Viertelstunde damit arbeite, dann habe ich super Kopfschmerzen. Das heißt, die Person konnte das tatsächlich sehen und konnte auch damit arbeiten, aber es war halt total anstrengend. Und das ist auch nochmal was, was man vielleicht hier mitnehmen kann. Es ist halt nicht an und aus. Die einen sehen das, die anderen nicht. Die einen können damit arbeiten, die anderen nicht. Sondern es gibt halt ganz viel Grauzonen. Und auch für Leute, die quasi eigentlich das sehen und eigentlich damit arbeiten können oder so, macht es das halt schwieriger oder anstrengender. Und tatsächlich, ich kenne mittlerweile, weil ich ja auch über das Thema durchaus offen rede, in meinem Umfeld mehrere Leute, die sagen, jo, also zumindest so mal einmal reinzoomen, also auf 110-120%, so bei Webseiten mache ich total häufig, weil es viel angenehmer ist, das zu lesen. Und sowas gilt halt auch hier einfach. Es ist nicht was für eine kleine Gruppe, sondern es ist eigentlich was, was ganz vielen Leuten auch hilft und tatsächlich auch solche Tools angenehmer bedienbar macht. Genau, zweiter Hinweis, dynamische Inhalte. Das heißt, manchmal hat man ja so Sachen, wo dann oben rechts Notifications aufpoppen oder wo jetzt, weiß ich nicht, so ein Tooltip aufpoppt, wenn ich dann mit der Maus drüber hover oder sowas. Das ist Accessibility-technisch eigentlich fast immer grundsätzlich schwierig. Man kann sowas einigermaßen gut umsetzen, aber ich kann ja mal einfach drüber nachdenken, wenn ich zum Beispiel eine Bildschirmlupe verwende, Sachen vergrößere oder sowas, dann ist es halt total schwierig. Wenn da oben irgendwas aufpoppt, vielleicht sehe ich das gar nicht. Und das ist jetzt nicht der Aufruf, auf keinen Fall mehr sowas zu nutzen, aber zumindest wichtige Inhalte sollten möglichst noch irgendwo dargestellt werden, wo ich auch die Sachen nachgucken kann, die nicht nach 10 Sekunden weg sind oder sowas. Und wo ich tatsächlich auch mit der Maus hin kann. Ein Praxisbeispiel auch hier. Das ist ein Tooltip. Tatsächlich ist das ein guter Tooltip in dem Sinne, dass wenn ich mit der Maus über diesen Tooltip gehe, dann sehe ich das immer noch. Aber das ist tatsächlich jetzt ein Ausschnitt von der Bildschirmlupe und ihr seht schon jetzt, links und rechts ist abgeschnitten. Wenn dieses Ding nur dann angezeigt wird, wenn ich mit der Maus über diesem Ding bin, dann habe ich ein Problem. Weil dann will ich den Anfang lesen, gehe mit der Maus nach links, der Tooltip verschwindet und ich kann es tatsächlich nicht lesen. Und man kann immer um sowas herumbauen als Nutzer, aber es ist halt total nervig, total anstrengend. Und was übrigens auch hier wieder nette Vorteile hat, weil wenn ich mit der Maus drüber gehen kann und das dann weiter angezeigt, dann kann ich auch zum Beispiel den Text immer noch kopieren, was manchmal sehr, sehr praktisch ist. Also auch da einfach mal nachdenken, wie könnte sowas sein. Genau, nächste Sache, die ich mitgebracht habe, ist Zoom. Ich habe gerade schon gesagt, ich kenne viele Leute, die so ein bisschen reinzoomen. Ich kenne auch tatsächlich ein paar Leute, die schon sehr, sehr stark reinzoomen. Also durchaus mal so 200% auf so einer Webseite. Und hier passiert es halt durchaus häufiger mal auch, dass gerade wenn Leute sich denken, ah ja, an der Seite mache ich mal so ein Overlay oder sowas, dass das einfach in die Seite reingeschoben wird und dann überall dem Inhalt liegt. Auch da super simpel zu testen, einfach Browser nehmen, Steuerung Plus drücken mal ein paar Mal, beziehungsweise Steuerung Mausrad. Und schon sieht man, okay, wie verhält sich eigentlich meine Seite, wenn da Leute reinzoomen, wenn das Leute vergrößern. Hier habe ich auch mal ein Beispiel mitgebracht und das ist übrigens ein hervorragendes Beispiel für mehrere Probleme. Weil das ist übrigens ein Beispiel von etwas, was unser Rechenzentrum vor 2 Wochen eingeführt hat. Also von daher auch ein sehr schönes Realweltbeispiel. Und hier sieht man halt, da schieben sich jetzt Sachen übereinander. In diesem Fall ist es gar nicht ganz so schlimm, weil tatsächlich glücklicherweise der Hintergrund transparent ist. Da ist jetzt nur diese merkwürdige Linie mitten in dem Dropdown. Aber ja, ist halt nicht cool und an vielen Stellen hat man dann auch für sowas vielleicht noch eine Hintergrundfarbe definiert. Das heißt, da ist es gar nicht mehr sichtbar. Und tatsächlich in diesem Beispiel gibt es jetzt auch noch mehr Probleme. Also der Kontrast hier links ist nicht so gut. Der Kontrast für diese beschreibenden Texte unter dem Ding ist hier, finde ich, gerade schon fast gar nicht mehr zu sehen. Aber ja, hier sind Texte drunter. Also wenn man noch reinzoomt, dann sieht man es auch vernünftig. Und das heißt, das sind einfach diverse Probleme. Tatsächlich, was ich fast eher als Usability-Probleme noch einstufen würde, die Dropdowns haben standardmäßig auch keine Anzeige, was das tatsächlich ist. Aber genau, und als Beispiel wollte ich es aber eigentlich primär nehmen, um einfach zu sagen, okay, Leute zoomen da rein und dann habe ich da vielleicht ein Problem. Und wenn das schon ein Problem ist, dann habe ich übrigens auch ganz häufig andere Probleme, weil ich habe euch mal die gleiche Webseite nochmal in der Mobilansicht mitgebracht. Ja, funktioniert nicht ganz so auf einem Handy. Also auch da, wenn ich das eine hinkriege, dann habe ich auch ein responsives Design in der Regel für Smartphones und für Tablets und so weiter. Das heißt auch da, es ist nicht etwas, was ich mache nur für Barrierefreiheit, sondern auch da hat es irgendwie viele, viele Vorteile in anderer Art und Weise. Genau, dann Text, SVGs und so weiter. Auch da einfach nochmal kurz drüber nachdenken. Solange ich Sachen in Text definieren kann, kann ich halt Sachen vergrößern, ich kann Sachen kopieren, ich kann Kontraste problemlos anpassen. Sobald ich irgendwie da wegwechsel und zu Rastergrafiken gehe, habe ich ein Problem damit. Und ich weiß nicht, wie viele von euch irgendwie als Admin tätig sind oder sowas, aber falls ihr das seid, ihr habt bestimmt schon mal irgendwelche Log-Dateien als Bildschirmfoto gekriegt mit diversen Kompressionsartefakten, unglaublich schlechte Auflösung und dachtet, könnt ihr mir das nicht einfach als Text schicken? Das ist das, wenn man Einschränkungen hat, was tatsächlich häufiger auch nochmal vorkommt und häufiger auch schlimmer wird. Und ich hatte jetzt gerade kein super gutes Beispiel, aber dass man irgendwie sowas kriegt, das kommt halt vor. Und man denkt, kopiert mir doch einfach den Text. Und auch das gilt natürlich. Es gibt auch Sachen, wo Leute jetzt nicht unbedingt die Logs kopieren, aber wo Leute sagen, ja, ich will irgendwie meinen Codeblock auf meinem Blog haben und da würde ich gerne Syntax-Highlighting drauf haben. Also mache ich einfach einen Screenshot aus meiner IDE, croppe das und füge das da ein. Viel, viel besser eben für Accessibility, wenn es tatsächlich einfach Text ist mit Syntax-Highlighting. Und ich meine, das ist auch heutzutage nicht mehr schwierig. Irgendwie Bibliotheken für Syntax-Highlighting gibt es wie Sand am Meer und sowas einfach einzubinden, das kriegt man dann hin. Genau, dann Alternativtext ist nochmal so ein ganz kurzes Problem, was gerade so bei Screenreadern aufpoppt, dass man da Problematiken hat. Naja, das ist einfach, wenn ich ein Bild habe oder einen Button habe mit einem Icon und ich sehe das, das war übrigens, fällt mir gerade ein, auf der Webseite der Chemnitzer Linux-Tage hatte ich ja eben gerade genau diesen einen Error. Da war das Icon des Burger-Menüs und da stand halt nichts dran. Wenn ich das Ding nicht sehe, weil ich blind bin, naja, dann steht da halt, oder mir sagt der Screenreader sowas wie Button. Ich meine, das ist schön, dass er mir sagt, dass es ein Button ist, aber ich wüsste gerne, was passiert, wenn ich auf diesen Button klicke. Und als jemand, der sehen kann, erkenne ich natürlich, okay, das ist so ein Standard-Burger-Menü-Icon da drin, aber naja, ansonsten ist es halt ein Button. Und tatsächlich, wenn man sowas mal testet, das ist was super häufig vorkommt, dass man im Screen wieder drauf guckt und der sagt dann halt Button, Link, Link, Button. Ja, schön, ne? Genau. Und ja, einfach auch hier mal ein Beispiel, wo sowas relativ häufig vorkommt und ganz schnell mal vergessen wird. Man hat irgendwie so ein Home-Icon in so einer Navigationsleiste, also diese Breadcrumb-Navigation. Und ja, die anderen Sachen werden vernünftig dargestellt, weil es ist halt einfach Text. Aber das erste ist halt einfach ein Icon, was da genutzt wird und angenommen wird, erkennt ja jeder, außer die Leute, die es halt nicht erkennen. Genau. Ich bin auch sofort durch, also von daher passt das. Genau, Nicht-Maus ist auch nochmal ein ganz kurzer Hinweis, einfach auch schon da wieder mit Screenreadern und so weiter, wenn ich halt durch so eine Webseite gehe, ich gehe nicht immer mit der Maus drüber, ich habe eventuell auch die Tastatur, die ich zum Bedienen nehme und da muss ich halt ein bisschen darauf achten, komme ich eigentlich auf alle Links und Elemente, wo Leute drankommen sollen, drauf Und auch umgekehrt komme ich auf Dinge drauf, wo ich eigentlich nicht drauf kommen sollte. Hatten eben auch da, Chemnitz Linux hat die Webseite schon gesehen, dass da irgendwie auftaucht im DOM-Menü noch dieser Button für das Mobil, für die Mobilansicht. Wäre besser, wenn die da gar nicht mehr auftaucht, weil vielleicht komme ich da tatsächlich mit irgendwie Tabben dran. Und auch da hier mal ein Real-World-Beispiel. Man sieht irgendwie, das ist ausgegraut, da die Pfeile nach links. Mit Tastatur kam ich aber trotzdem dran. Und als ich das dann mal aktiviert habe, funktionierte auch hervorragend, endete in einem Internal-Server-Error. hat halt keiner mit gerechnet, dass ich da dran komme auf diesen Button. Mit Maus konnte ich auch nicht draufklicken. Also genau, es gibt halt nicht nur die Maus, es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele andere Sachen. So, genau. Um zum Abschluss zu kommen, einfach nochmal zwei Ressourcen zu nennen, wo kann ich vielleicht noch Sachen nachgucken. Das eine, wo ich persönlich immer ganz gerne Sachen nachgucke, ist dieser ganze ARIA-Bereich vom Mozilla Developer Network, weil es so um Web Accessibility geht. Da stehen auch nicht nur, okay, es gibt irgendwie das Attribut ARIA-Label, sondern da stehen tatsächlich auch ganz viele Beispiele mit dran und auch so Best Practices, wie kann ich sowas eigentlich einsetzen, wie kann ich sowas nutzen und jetzt auch nicht nur für das Label, sondern auch für Dialoge und wie gehe ich damit um. Und wenn man da mal reinlesen will, ist das eine total gute Ressource für Entwickler. Genau, und das andere, das ist das, wo ich euch auch schon diese Checks gezeigt habe, die kommen halt daher. Genau, das war es dann auch. Damit müssen wir auch in der Zeit geblieben sein. Falls ihr noch Fragen habt, gerne.
Super, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es denn irgendwelche Fragen? Nochmal kurz für die beim ersten Vortrag in dem Track nicht da waren. Ich würde die Fragen kurz nochmal wiederholen für die Leute im Stream, aber einfach reinrufen. Ich rufe euch dann auf. Hier vorne gab es genau eine Frage. Die Frage war, ob du mit dem, kannst du sie wiederholen? Big BRTV-Test vertraut bist.
Nein.
Okay, gut. Andere Fragen. Dass sich gerade niemand traut, würde ich vielleicht eine noch stellen. Und zwar musste ich vor kurzem für eine Konferenz ein PDF barrierefrei machen. Und da war jetzt bei der Frage, weißt du da irgendwelche Open-Source-Lösungen? Weil das Einzige, das ich kenne, das gut funktioniert, ist Adobe Pro, was halt das Problem ist mit, man braucht die Lizenz.
Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich erinnere mich ganz vage, dass, wenn wir hier mal zu den Ressourcen zurückgehen, auf der zweiten Ressource, da findet man auch tatsächlich ganz viele Hinweise zu, wie mache ich Word-Dokumente und PDFs und sonst was barrierefrei. Ich weiß nicht, ob da auch tatsächlich irgendwelche Hilfstools drin sind oder sonst was. Ich vermeide solche Medien meistens und schmeiße es auf Webseiten, von daher keine Ahnung.
Okay, danke. Gibt es denn noch weitere Fragen? Ja. Die Frage war in Bezug auf Alttexte für Bilder, weil es die Empfehlung gibt, dass dekorative Bilder nicht getaggt werden, beziehungsweise mit den Texten versehen werden. Und ob man es vielleicht trotzdem machen soll für Leute, die jetzt nicht komplett sehr eingeschränkt sind, sondern dann mit Lupe noch was sehen.
Ist tatsächlich wahrscheinlich schwierig, dir da eine ganz genaue Antwort zu geben, weil du natürlich genau in so einem, okay, für die einen ist vielleicht das besser, für die anderen ist vielleicht das besser und dann muss man halt einfach abwägen. Um dich vielleicht trotzdem nicht so stehen zu lassen. Wir hatten tatsächlich in einem Projekt vor einiger Zeit eine ähnliche Diskussion und zwar ging es darum, wir hatten oben links das Logo von der Institution eingebunden auf einem Tool und wenn man da draufklickt, dann sollte man halt auf die Startseite kommen. So, und da war für uns so ein bisschen die Frage, okay, will ich jetzt beschreiben, okay, auf diesem Logo ist zu sehen, das ist das Logo, weiß ich nicht, der Technischen Universität Chemnitz oder will ich eigentlich da draufstehen haben als ARIA-Label oder sowas? Okay, wenn ich hier draufklicke, dann lande ich auf der Startseite. Und an der Stelle haben wir uns dafür entschieden zu sagen, wir wollen lieber die Funktion beschreiben als das, was da steht, weil ehrlich gesagt die meisten Leute, die da draufgehen, wissen, dass das das Videoportal der Technischen Universität Chemnitz dann ist oder sowas in der Art. Und das war übrigens, also TU Chemnitz habe ich jetzt nur als Beispiel genommen, aber sowas in der Art kann man sich dann natürlich auch immer mal fragen, was hilft Leuten mehr, wenn ich da drauf bin? Und wenn ich natürlich den Inhalt dieses Bildes vermitteln will, dann kann ich es natürlich beschreiben, weil es vielleicht wichtig ist für den Artikel, wenn es tatsächlich eher so um Funktionen geht oder Sachen, die irgendwie komplett dekorativ sind, dann ja, würde ich es vielleicht weglassen oder eben die Funktion beschreiben.
Okay, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Ich glaube, ich habe hier vorne noch eine gesehen, die würde ich davor dran nehmen. Die anderen Fragen bitte einfach im Anschluss stellen. Genau. Gut, kurze Zusammenfassung der Frage. Es ging um die ARIA-Labels, ob die schrittweise eingeführt werden sollen oder gleich alles auf einmal, ob das schrittweise vielleicht verwirrend sein könnte.
Da springt jetzt mein Pragmatismus rein. So lange zu warten, bis alles perfekt ist und nur dann Sachen zu veröffentlichen, führt meistens dazu, dass man das dann nie macht. Und etwas, was eine einigermaßen ordentliche Barrierefreiheit hat, ist immer noch besser als was, was quasi völlig unbenutzbar ist. Als Nutzer kann ich mich ja immer noch dazu entscheiden, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann ich nicht benutzen. Nur wenn da nichts ist und ich quasi das ganze Tool eh nicht benutzen kann, dann werde ich das sowieso entscheiden und werde an der Stelle eh frustriert sein. Da würde ich dann eher dazu tendieren zu sagen, ja, mach das doch einfach als Teil der Entwicklung. Und übrigens, da auch vielleicht als Anmerkung, je früher ich mit sowas anfange und das auch einfach als Teil der Entwicklung sehe, desto weniger nervig ist das auch als Entwicklung, weil ich dann nicht noch irgendwie ganz zum Schluss irgendwen reinhole, der sagt, ja, okay, jetzt gucke ich da drüber und ach, jetzt müsst ihr übrigens alles umbauen. Sondern wenn man quasi das Ganze einfach mitdenkt und von Anfang an einfach solche Sachen damit reinbaut, dann ist das halt total hilfreich und dann hat man einfach schon eine gute Basis. Also von daher würde ich einfach anfangen und Sachen mit aufnehmen. Eventuell kann man natürlich auch mal wen fragen, ob jemand sowas testen kann und die wichtigsten Punkte da einfach mal identifiziert, wo man komplett hängen bleibt. Aber ansonsten, ja, ich würde einfach anfangen.
Okay, super. Dann vielen Dank für die Fragen und vielen Dank auch nochmal für den Vortrag. Und dann haben wir jetzt das Ende von dem Track zur Barrierefreiheit erreicht und ja, allen noch einen schönen weiteren Tag.